es natürlich um einen auffälligen Gewichtsverlust geht, wäre es wichtig, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Oder wenn das ganze Sprechen und Denken, soweit das eben möglich ist, da überhaupt Einblick zu haben, sich nur noch eben um Essen und Gewicht und Kontrolle und Sport und so weiter dreht, wäre es sehr wichtig, darüber zu sprechen.
Was wir häufig tun, ist, dass wir in Familien diejenige, die sozusagen das Symptom hat, die ist dann der Symptomträger. Und dann wird daran rumgedoktert. Also das Kind muss mehr essen, das Kind muss zur Therapie, das Kind muss was auch immer. Also man macht alles, damit es dem Kind besser geht. Aber vielleicht ist das genau das, was so schädlich war, dass man sich viel zu viel bestimmt hat. Und dann würde ich viel lieber das System angucken und zu sagen, okay, ich merke, meinem Kind geht's nicht gut. Was ist denn eigentlich in unserem System Familie nicht in Ordnung, dass dieses Kind in unserer Familie nicht so gedeihen kann?
Ich stelle mir einen jungen Menschen vor, wie er vor dem Spiegel steht. Er ist übermäßig schlank, eher dünn und abgemagert. Und seine Waage zeigt bereits ein gefährlich niedriges Gewicht. Doch dieser Mensch vor dem Spiegel sieht vor allem eins. Jemanden, der noch mehr abnehmen muss. Sein Essen wird schon lange immer weniger, Portionen kleiner. Die Gedanken kreisen um Kalorien, Gewicht und Sport. Und spätestens dann wird klar, wir sprechen hier von Anorexie bzw. Magersucht. Für Außenstehende ist diese Situation kaum nachvollziehbar. Wie kann ein Mensch sich als zu dick empfinden, obwohl er so stark untergewichtig ist? Warum wird für ihn Essen etwas so Selbstverständliches, ja Schönes, aber vor allen Dingen Lebensnotwendiges plötzlich zum Gegner? Magersucht ist weit mehr als eine Essstörung. Sie ist eine schwere psychische Erkrankung, die Körper, Gedanken und Gefühle gleichermaßen erfasst. Doch was steckt hinter dem Wunsch, immer weiter abzunehmen? Um diese Fragen zu klären und zu diesem Thema begrüße ich heute zwei Expertinnen aus der psychosomatischen Klinik des TWW. Zu Gast sind Chefärztin Birgit Jentchen van der Hooft und Oberärztin Dr. Hanna Göhler. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie eine Magersucht entsteht, welche Rolle Selbstwert, Kontrolle, Leistungsdruck, aber eben auch tiefe seelische Belastungen spielen und weshalb Angehörige sich häufig hilflos fühlen und welche Wege zurück in ein gesundes Leben möglich sind. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Birgit Jentchen van der Hooft, Dr. Hanna Göhler. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit mir im Podcast-Studio seid.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, guten Morgen. wir haben uns heute getroffen, um Magersucht zu thematisieren. Ein ganz wichtiges Thema. Und wenn, also wahrscheinlich nicht nur ich, an magersüchtige Menschen denke, sondern wahrscheinlich auch viele andere, verbinden wir das erstmal mit einem starken Untergewicht, mit einem gestörten Essverhalten. Aber wenn es das vielleicht nur wäre, würden wir hier gar nicht sitzen. Es ist natürlich weit mehr als das, was man optisch sehen kann. Wir haben es hier einfach mit einer schweren Erkrankung zu tun, die, das darf man so sagen, im extremsten Fall auch zum Tod führen kann. Was macht Magersucht zu einer Erkrankung, die weit über das Thema Essen hinausgeht?
Ja, ich denke, wir gehen von einer tiefgreifenden Störung aus, die sowohl die Seele betrifft als und sich eben auf der körperlichen Ebene abspielt.
Ja, und auf jeden Fall kann man schon sagen, dass es eben auch eine schwerwiegende psychische Erkrankung ist, weil es oft schwerwiegende Erfahrungen sind, die dahinter stecken. Und das Körpergewicht oder der Körper im Grunde gebraucht wird, um was Seelisches auszudrücken. Aber das Vertrackte ist, dass dadurch, dass ich mich so herunterhungere, natürlich auch der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ich habe dann irgendwann sowohl psychische Gründe, warum ich nicht essen kann oder nicht essen will oder was ich damit verwörtere oder ausdrücke, als auch dann, dass der Körper tatsächlich auch reagiert darauf oder das Gehirn reagiert auf die zu wenig Nahrung und dann auch körperliche Schäden wirklich entstehen.
Könnt ihr noch mal näher darauf eingehen, was zum einen körperlich passiert, du hast es ja gerade angedeutet, aber dass wir auch nochmal darüber sprechen, was sind denn die körperlichen Folgen so eines so starken Untergewichts, aber eben auch psychisch.
Hm. Womit wollen wir anfangen, mit dem psychischen oder mit dem körperlichen? Vielleicht erstmal mit dem Körperlichen. Also das Körperliche ist natürlich klar, ich habe die ganze Zeit Hunger. Also das Gehirn meldet die ganze Zeit Hunger. Und unser Gehirn ist sehr, sehr abhängig von Zucker, also von Glukose, um überhaupt zu funktionieren. Das heißt, es geht in den Hungermodus und muss sich dann irgendwie damit arrangieren, dass da zu wenig Zucker ankommt. Und die Signale, die wir dann bekommen aus dem Gehirn, stimmen dann nicht mehr im Sinne von, du solltest jetzt essen. Also ich kann gar nicht mehr richtig gut nachdenken, ich kann nicht mehr gut reflektieren. Ich bin im Grunde die ganze Zeit nicht damit beschäftigt, wie kriege ich Zucker. Und also das wäre zum Beispiel eine Folge, dass wir auch merken in den Behandlungen und dass es wichtig ist, dass die Patientinnen auch wirklich zunehmen, damit sie überhaupt wieder richtig nachdenken können.
Aber dann bin ich schon drin in der, ich sag jetzt mal ganz platt, in der Magersuchtspirale. Wenn ich dieses Gefühl schon habe, dann ist das nicht mehr der Beginn, sondern dann stecke ich schon mitten in der Erkrankung.
Genau, oder? Das wäre sozusagen eine der körperlichen Folgen. Mhm. Man kann natürlich noch viele andere nennen, Osteoporose oder Elektrolytverschiebung. Aber vielleicht gehen wir nochmal so bei den psychischen Geschichten rein. Ich habe jetzt beim Körper angefangen.
Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es ja direkte Folgen gibt und des Hungerns, also ganz akut, aber eben auch Langzeitfolgen. Und auch das, wie es auf den Körper wirkt, ist schon erheblich davon abhängig, wie schwer das Untergewicht ist. Mhm. Also bei einem schwersten Untergewicht, und da spreche ich von einem BMI von 12, 13, 14, ist natürlich physiologisch ein ganz anderer Mechanismus.
Normal ist so 20 bis 22 oder ungefähr? Oder
also der normale BMI beginnt dann ab 18,5 bis 25. Mhm. Das ist der normalgewichtige Bereich und alles, was darunter liegt, bezeichnen wir schon als Untergewicht. Und das ist natürlich gravierender, je tiefer das Gewicht liegt, je niedriger das Gewicht liegt.
Und um nochmal beim Körperlichen zu bleiben, das, was wir sehen, ist natürlich eine extrem schlanke bis magere Person. Es gibt extrem Beispiele, wo man wirklich die Knochenstruktur schon sieht. Das Gesicht wird sehr spitz. Was ich auch mal gesehen habe, ist, dass auch eine Behaarung auch noch mal so einsetzen kann. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich schon auch ein fortgeschrittenes Stadium wahrscheinlich. Und ihr hattet es auch gerade schon mal so angedeutet, was auch organisch einfach gefährlich sein kann. Ne? Das ist ja nicht nur das Gewicht, sondern es macht ja generell was mit dem Körper.
Also eine Sache, wenn du das mit der Behaarung ansprichst, natürlich eine Hormonverschiebung auch. Mhm. Junge Frauen, wenn die zum Beispiel die Regel schon hatten, dann setzt die aus. Also dann kriegen die keine Menstruation mehr. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine konkrete Folge. Oft merken wir daran, wenn die Menstruation wieder einsetzt, dass sich das Gewicht auf jeden Fall verbessert hat und auch die Nahrungszufuhr. Und das ist aber teilweise ein Teil der psychischen Hintergründe, warum es so in Anführungszeichen attraktiv ist, aufs Essen zu verzichten, wenn ich quasi, wenn es um die Weiblichkeit geht oder um Gebärfähigkeit oder um Erwachsenwerden, dann ist das Ausbleiben von der Regel ein Zeichen dafür, ich bin noch gar nicht so weit, zum Beispiel. Das kann man dann innerlich so verarbeiten.
Ab wann setzt denn eine Magersucht ungefähr ein, so im Schnitt? Relativ früh, oder?
Frage ist nach dem Alter, oder?
Ja, genau.
Also die Magersucht, also es kann natürlich schon in der Kindheit auch Fälle von Magersucht geben und auch im späteren Erwachsenenalter, aber in der Regel ist es so Beginn der Pubertät, 13, 14 Jahre. Vielleicht gab es davor schon Anzeichen, aber das ist so ein typischer Beginn. So mit Beginn der Pubertät setzt die Magersucht ein.
Ja, wo dann die Regelblutung eigentlich auch noch nicht so lange eingesetzt hat. Ne? Mhm.
Genau, und wo es um Grenzen geht, wo es um sich verabschieden von den Eltern geht, wo es um Erwachsenwerden geht, sich freimachen von ganz vielen, sich mit seiner Sexualität auseinandersetzen, mit seiner Weiblichkeit oder Männlichkeit. Also das sind so die Phasen, oder wo es auch um Peergruppen geht, wo es viel um Vergleichen geht, und es ist eine sehr sensible Phase.
Wie kommt es denn dazu, dass das eigene Körpergewicht so viel Raum für jemanden einnimmt? Was können so Auslöser sein für diese Erkrankung?
Das ist unterschiedlich. Also ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, auch gestern nochmal in Vorbereitung auf den Podcast, und dachte, man kann schon relativ allgemein Dinge sagen, und gleichzeitig ist es so individuell, dass ich immer total spannend finde im Gespräch mit dem Patienten, was die unterschiedlichsten Auslöser sein können. Und ich glaube, wichtig ist, es ist ein Kommunikationsmittel. Also da würde ich mal so ansetzen. Also irgendwas will ich damit oder muss ich damit ausdrücken, was ich sonst nicht ausdrücken kann. Und vielleicht kann man mal bei einem Allgemeinen anfangen, ich kann damit eine starke Grenze setzen.
Inwiefern? Zu was?
Na, erstens zur Nahrung. Also es kommt nichts in mich hinein. Und ich sorge dafür, dass nichts in mich hineinkommt. Und ich finde, da steckt schon oft was drin. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir feststellen, dass das Milieu oder die Umgebung irgendwie so ist, dass Patienten sich die ganze Zeit so fühlen, als würden andere was in sie reinstopfen. Was weiß ich, Leistungsansprüche oder Ansprüche, dass man sich gar nicht trennen darf, dass man so sehr gebraucht wird. Oder eben auch Missbrauch. Also traumatische Erfahrungen, da kommt auch etwas in mich hinein, wo ich keine Grenze setzen kann und wo ich völlig hilflos ausgeliefert bin. Und über die Nahrungsverweigerung mache ich einen Cut, einen Stopp, und kann sehr klar zeigen, hier ist meine Grenze, da kommt nichts rein. Also das wäre so bildlich gesprochen vielleicht so ein Punkt, den wir eigentlich fast immer finden, in unterschiedlichsten Ausprägungen und auch mit unterschiedlichsten Ursachen. Was denkst du?
Ja, genau. Ich habe ähnlich gedacht, dass es am Ende doch immer wieder überraschend ist, wie zutiefst individuell die Geschichten sind und die Erlebnisse. Und das ist ja auch, vielleicht sprechen wir nachher noch mehr darüber, aber auch ein Teil dessen, was unsere Arbeit ausmacht oder unter anderem ausmacht, das zu verstehen, was eigentlich dahinter liegt. Mir fällt natürlich das Stichwort Kontrolle noch ein. Also sind und ich schaue dann gerne oder sage dann auch gerne, warum spielt Kontrolle da so eine große Rolle? Und das ist wahrscheinlich bei Menschen, die einen Kontrollverlust erlebt haben oder viel Kontrollverlust und Ohnmacht erlebt haben, dann ist auf der anderen Seite das Bedürfnis vielleicht besonders groß, auf irgendeine Weise Kontrolle auszuüben und eben auch Macht zu haben und Macht über den eigenen Körper, Macht über das, was ich aufnehme an Nahrung.
Kann es auch so sein, wenn man zu viel auch vielleicht sich kontrolliert fühlt und sagt, ich übernehme jetzt selbst die Kontrolle? Ist das, wäre das auch so ein Zusammenhang?
Also das kann zum Beispiel Mittel sein, gell? Also ich kann, also wenn ich so kontrolliert werde und jemand anders so sehr viel über mich bestimmt, und das kann eben von ganz zahmen Sachen sein, sozusagen irgendwas, was man sozusagen normal findet, dass man als Eltern oder als Bezugsperson Regeln setzt. Aber es kann eben auch bis hin zu diesem Missbräuchlichen sein, wo jemand meine Grenze total verletzt. Also das kann man gar nicht so sagen, dass es einen bestimmten Ausmaß haben muss. Das ist sehr individuell, wer wie reagiert. Aber genau dann kann ich sozusagen, Moment, du kannst nicht über mich bestimmen. Darüber kannst du nicht bestimmen, ob ich esse oder nicht. Das ist sozusagen der Bereich der Kontrolle, den ich habe. Was aber vielleicht auch wichtig ist, ich kann ja mit auch gleichzeitig zeigen, ich schade mir selber irgendwo. Gell? Also es ist ja, im Grunde sind gerade bei Missbrauchsgeschichten oft auch viele Schuldgefühle da. Und dann habe ich quasi in diesem einen Symptom zwei Sachen gleichzeitig bedient. Ich kann dem anderen bestrafen, ihm beweisen, du kannst mir nichts, du darfst nicht, also hier kommt nichts in mich hinein, und gleichzeitig schade ich mir selber in meinem Körper und bediene quasi mein Schuldgefühl und bestrafe mich selbst. Das ist oft sehr komplex, so mal als ein Beispiel.
Wirkt sich denn das Abnehmen oder generell Magersucht, auch / Anorexie, um diesen Begriff auch nochmal zu nennen, bei jedem gleich aus? Oder kann es auch sein, dass eine Person gar nicht so stark abmagert und trotzdem magersüchtig ist? Oder ist das immer am Ende doch der Endpunkt?
Ja, es ist, auch das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt eben Menschen, die im schwersten Untergewicht sind. Mhm. Und es gibt Menschen, die vielleicht weniger stark Gewicht verlieren oder vielleicht auch in einem ganz anderen Zeitraum. Also es kann ja sehr rapide gehen. Bei manchen kann das aber auch über einen langen Zeitraum mit einem relativ stabilen BMI laufen. Mhm.
Sagt ein bisschen was über die Prognose aus. Also wenn jemand sehr, sehr stark abmagert und es ganz, ganz schwer ist, sich vorzustellen, überhaupt jemals wieder zuzunehmen und es eine richtige Bedrohung ist. Also Patienten erleben das als Bedrohung.
Also ihr eigenes Untergewicht?
Nein, die erleben als Bedrohung zuzunehmen.
Ah ja.
Also man steht gegenüber und denkt, das ist doch verrückt, du stirbst jetzt mir hier bald.
Ja.
Du sagst, jede 500 Gramm, die ich hier zunehmen soll, also du sagen wir natürlich nicht zu unseren Patienten, aber wenn ich es so ausdrücken darf, dann, also ich stehe da und weiß ganz genau, es ist lebensbedrohlich und für die Patientin fühlt es sich lebensbedrohlich an zuzunehmen und es ist ernst zu nehmen. Die empfinden das so. Also das ist eine völlige Verzerrung der Realität.
Die ist ja eigentlich auch beim Blick in den Spiegel. Also in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass anorektische Menschen, also die stark untergewicht sind, die Umgebung sieht es, die Angehörigen sehen es, nahestehende Menschen sehen es. Und sie sind trotzdem davon überzeugt, sie müssen weiter abnehmen, erleben sich trotzdem noch als zu dick. Und jetzt, wir fragen uns, wie kann denn das sein? Also die Person muss doch sehen, wie sie aussieht. Und ich habe gelesen, dass ein zentrales Merkmal die sogenannte Körperschema-Störung ist. Was bedeutet das genau?
Im Grunde das, was du gerade beschrieben hast. Also ich gucke mich an und sehe was anderes als das, was die anderen in mir sehen. Ich habe gestern gerade im KV-Blatt von Berlin war ein Interview mit einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, die auch vier Kinder, also Jugendlichen-Gruppen macht. Und die hatte in dem Interview gesagt, dass, da kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal drauf, durch Einfluss der sozialen Medien und der Gesellschaft,
auf jeden Fall,
dass sie sagen muss, 100% haben eigentlich eine falsche Vorstellung von ihrem Körper.
100% aller Jugendlichen?
100% der Leute, die in ihren Gruppen sitzen. Sie sagt, es gibt keine Ausnahmen mehr. Die sind alle, sind die so geprägt von diesen gesellschaftlichen Bildern. Und ich meine, es war ja mal eine Weile, dass die Thinny-Models verboten waren. Dann hatten die alle wenigstens ein BMI von 18. In der Zwischenzeit ist es auch schon wieder so, dass man Menschen über den Laufsteg sehen, laufen sieht, wo man denkt, so meine Güte, was sind das für Vorbilder? Und dass dieses Bild sich so innerlich verankert, dass ich, wenn ich mich selber angucke, dann kann ich eigentlich nur verlieren.
Was ja in der Pubertät sowieso schon, ich sag jetzt mal, ein großes Thema ist. Wie sehe ich aus? Wie sehen die anderen aus? Man vergleicht sich, man muss sich finden. Das ist ja alles schon herausfordernd genug für junge Menschen. Aber ich komme gerne später auch nochmal auf die Rolle von Social Media, oder es muss ja gar nicht Social Media sein, es ist ja eben auch das Körperbild, das in der Gesellschaft vorherrscht. Und ich war so in den letzten Jahren, dachte ich, ach, wenn ich mal so normale Models gesehen habe, wo vielleicht hier und da es mal nicht ganz so alles glatt war oder super schlank, aber jetzt vermehrt finde ich, das ist schon wieder, der Trend geht zum Dünnen schon wieder. Also,
aber vielleicht nicht, also vielleicht noch ergänzend zur Körperschema-Störung, oder ich weiß nicht, ob das ausreichend jetzt klar wurde, aber es geht wirklich, also die sehen wirklich etwas anderes. Also die sehen sie nicht ihre Körperkontur so, wie sie ist, sondern sie sehen sich verzerrt. Also es ist wirklich eine Verzerrung, es ist eine verzerrte Wahrnehmung. Und das ist immer wieder auch verblüffend und auch erschreckend teilweise, wie sich dann eben die Patienten, Patientinnen sehen und wahrnehmen. Ja.
Deshalb sind die erlebnisorientierten Angebote so wichtig. Also weil das Sehen, weil wir können es ja nicht verändern, dass die verzerrte Wahrnehmung da ist, einfach so. Und bei den erlebnisorientierten Angeboten in der Therapie, da wird dann zum Beispiel sowas gemacht, wie dass man ein Seil um die Kontur legt oder die sich gegenseitig abmalen und man sich dann nochmal hinstellt und dann plötzlich was anderes wahrnehmen kann, was man vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hat.
Da lass uns auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ich kann mir das wirklich schwer vorstellen. Also es gibt ja so Spiegel, die verzerren so, ja.
Ja.
Und aber trotzdem gibt es da ja ein Bild und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht nur bei stark untergewichtigen, sondern auch bei übergewichtigen Menschen na, vielleicht auch mal eine verzerrte Wahrnehmung der eigenen Körperkonturen gibt sozusagen. Aber ist das eine Störung im Gehirn? Also ich meine, legt sich da ein Schalter um, jetzt mal überhaupt nicht fachlich zu sagen, aber so stelle ich mir das vor, wenn du, Hannah, auch sagst, die sehen sich wirklich nicht so dünn, die können das einfach nicht erkennen. Ja,
das ist vorstellbar. Das ist eine spannende Frage und ich kann das auch nur erahnen.
Mhm.
Also es ist keine psychotische Störung, es ist nicht in dem Sinn eine echte Wahrnehmungsstörung, aber der Blick und der innere Blick darauf ist eben klar verzerrt.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Magersucht für Außenstehende so schwer erkennbar ist, weil wir denken, das muss sie doch sehen, ja, und dann kann man natürlich sagen, du musst doch einfach nur mehr essen, dann kommt das schon wieder rauf. Welche Irrtümer begegnen euch noch, auch vielleicht im Kontakt mit nahestehenden Personen, wenn die Mädchen oder Jungen sehr, sehr jung sind, Eltern wahrscheinlich auch, die eine Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Art von Hilflosigkeit, sagen, Mensch, isst doch endlich wieder. Aber das ist natürlich ein absoluter Irrtum. Welche gibt es noch daneben?
Naja, auf der Seite der Betroffenen ist auch die Wahrnehmung dessen, was gegessen wird, verzerrt häufig.
Mhm.
Also die essen aus unserer Sicht viel zu wenig Kilokalorien, viel zu wenig Nahrung nehmen sie auf, aber die Wahrnehmung ist, dass die Portion riesig groß gewesen ist oder dann auch die Körperwahrnehmung, dass der Bauch dadurch riesig aufgebläht ist. Also die eigene Wahrnehmung des Körpers und der Nahrungsaufnahme, auch die ist verzerrt. Und ebenso ist der Blick, also ein Teil ist ja auch, dass diese Patienten oder Patientinnen sich sehr viel bewegen, also auch darauf, auf die exzessive Bewegung, ist auch darauf gibt es einen verzerrten Blick.
Mhm. Also ist es gar nicht nur nicht zu essen, sondern auch was man isst.
Ja, Riesenportion Salat und dann sich satt fühlen. Und denken, ich habe doch ganz viel gegessen. Also sie sind auch oft ganz verzweifelt, wenn die so eine Gewichtsauflage haben. Sie müssen so und so viel zunehmen pro Woche. Und dann sagen, ich habe doch ganz viel gegessen und ich nehme trotzdem ab. Und das ist dann ein schwieriger Prozess, das gemeinsam zu besprechen. Ich glaube, für die Angehörigen, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist es tatsächlich schwierig, weil auf der einen Seite fordern, also werde ich ja fast aufgefordert, irgendwie zu reagieren. Also da ist jemand, der verhungert vor meinen Augen, wenn man so sagt. Und ich muss mich ja irgendwie kümmern als Bezugsperson. Ich muss ja irgendwie hingehen und sagen, Mensch, komm. Und dann werde ich natürlich versuchen, zu sagen, jetzt iss doch mal oder kann ich dir was Gutes machen oder so. Und dann mache ich aber vielleicht gleichzeitig das, was für diese Patientin sich als ganz schrecklich anfühlt, dass ich nämlich immer wieder über eine Grenze gehe und bevormunden muss und bestimmen muss. Und das Dilemma haben wir in der Klinik auch, dass wir auf der einen Seite spüren, genau das ist vielleicht das, womit die Patienten kämpfen und wo sie sich ihr Bestimmungsrecht wieder zurückholen. Und jetzt sind wir da und stellen ganz dolle Regeln auf. Und genau dagegen wehren sie sich ja. Mhm. Und das ist ein wirkliches Dilemma. Und ich glaube, unsere psychotherapeutische Arbeit ist, den Patienten dieses Dilemma bewusst zu machen und ihnen andere Möglichkeiten zu vermitteln, wie sie sich anders wehren können als außer sich so machen. Und ich glaube, für die Betroffenen ist es gut zu wissen, ich kann es eigentlich gerade gar nicht richtig machen.
Mhm.
Also deswegen haben wir auch oft Familiengespräche bei den ganz jungen Patientinnen. Und dass man dann im Gespräch versucht auszuhandeln, was wäre denn für die, was ist die Patienten selber mitgestalten, wie können wir das machen, hilft es mir, wenn es feste Essenszeiten gibt oder.
Mhm. Mhm. Ihr hattet ja auch gesagt, dass die Verweigerung von Essen oder etwas in mich hineinführen sozusagen ja auch eine Verweigerung ist, aber auch eine Art von Kontrolle. Und ich habe gelesen, dass Hunger dann auch als eine Art Erfolgserlebnis gewertet werden kann. Warum Erfolgserlebnis?
Weil ich was schaffe, was andere vielleicht nicht schaffen. Ich schaffe es mir den Verzicht. Mhm. Also quasi ich schaffe es, aufs Essen zu verzichten, immer weiter abzunehmen und eine Grenze zu verschieben, nämlich die, die mir mein Körper eigentlich sagt, du musst jetzt essen. Ich gehöre dem nicht.
Also das Hungergefühl bleibt schon bei anorektischen Menschen.
Ja, davon ist auszugehen. Mhm, und eben auch eine Beschäftigung mit dem Essen ständig.
Ja. Ja. Das weiß man übrigens auch also das ist was wirklich im Gehirn passiert. Also dass der Hunger auslöst, dass ich die ganze Zeit mit Essen beschäftigt bin. Das kennt man auch aus Studien von den Menschen, die nach dem Krieg, die KZ-Überlebenden zum Beispiel, die so sehr karektisch waren und ausgehungert, hat sich die Gedankenwelt nur noch ums Essen gedreht. Also das passiert. Das ist wirklich so.
Also es führt jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu weit, aber ich erinnere mich an meine Großmutter, die immer eine wahnsinnig gefüllte Speisekammer hatte und immer damit beschäftigt war, dass genug Essen im Haus ist, weil das auch so eine Kriegserfahrung war. Aber gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich musste gerade spontan daran denken.
Ja, aber es berührt ja auch das Thema, was bringen alle, ne, und auch das ist, kann Thema der Therapien werden, was hat jeder für Erfahrungen gemacht mit Essen? Was gibt's in der Familiengeschichte auch für Erfahrungen mit Essen? Also zum Beispiel machen wir häufig die Beobachtung, dass auch Elternteile von den Patienten oder Patientinnen selbst eine Essstörung haben oder ein auffälliges Essverhalten. Also diese transgenerationalen Themen und Traditionen spielen durchaus auch oder können eben auch eine Rolle spielen, aber auch eben bei Traumatisierung.
Ja. Ich kenne vielleicht viele von uns gerade aus der Generation, wo die Eltern Hunger erlebt haben, dass dann immer der Teller leer gegessen werden muss oder dann nochmal ein Nachschlag kommt und die Grenzen da auch nicht geachtet werden. Und dann wird es wie zu so einem Symbol, weil es dann unter Umständen beim Essen sich zeigt, was woanders vielleicht auch passiert, dass meine Grenzen einfach nicht gewahrt werden, dass ich nicht selber entscheiden darf, wenn ich eine andere Meinung habe, sondern dass wir immer die gleiche Meinung haben müssen und das ist dann der Nachschlag, den musst du doch noch aufessen. Sowas kann man in Familiengesprächen ganz gut besprechen, wie zum Beispiel auch oft die Atmosphäre am Tisch war oder wenn da immer Streitgespräche sind, dass man dann eigentlich gar nicht mehr mitessen möchte. Also dann hängt an dem Essen ganz viel.
Ich kann mir auch vorstellen, Kinder kommen vielleicht auch das erste Mal in Berührung mit dem Thema Essen auf in nicht positivem Sinne, mit Diäten vielleicht der Eltern, vielleicht ganz typischerweise erstmal der Mutter. Dann ist ja auch Essen immer ein Thema und nee, nicht so viel und nicht so fettig und nee, mir nur die Hälfte oder das Kalorienzählen. Kann sowas auch so eine Dynamik entwickeln und letztlich so eine Erkrankung begünstigen?
Ich würde denken, begünstigen ja, aber allein das ist nicht der Auslöser. Das wäre zu weit. Aber das beschreiben viele Patienten und Patientinnen, dass es vielleicht schon Kommentare gab von Elternteilen, wie sich der Körper verändert hat, was sehr belastend erlebt wurde oder eben Elternteile. Also das können häufig die Mütter sein, können aber auch die Väter sein, die vielleicht exzessiv Sport machen oder besonders Wert darauf legen. Also wo der Körper schon immer sehr im Fokus auch steht und auch das Erscheinungsbild. Das kann auf jeden Fall auch eine Anorexie oder überhaupt eine Essstörung begünstigen. Was man ja auch weiß, dass häufiger Patientinnen betroffen sind, die eben auch in einem Leistungssport waren, wo das körperliche Erscheinungsbild oder ein bestimmtes Gewicht auch eine Rolle spielt oder gespielt hat. Also das ist auch nachgewiesen, dass es da eben viel, viel häufiger auch Essstörungen geben kann.
Das passt auch eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil ich wollte auch mal nach so einem, wenn es das gibt, einen typischen Einstieg in die Erkrankung. Es passiert ja wahrscheinlich nicht über Nacht. Also ein Faktor, ein starker Körperbezug, zum Beispiel im Sport oder eben generell bei der Ernährung. Aus eurer Erfahrung mit PatientInnen heraus, wie ist häufig der Einstieg? Aber was kann daneben auch, können auch andere Faktoren sein?
Also Ich habe gerade an die Corona-Zeit gedacht, was man vielleicht als Beispiel nehmen könnte, weil es da tatsächlich, das gab eine Verstärkung. Und man könnte sozusagen mal so von mehreren Seiten schauen. Die eine Seite wäre, um nochmal auf die Eltern zu gucken. Ich glaube, wenn ich meinem Kind ein positives Körpergefühl vermitteln möchte, dann brauche ich selber auch ein positives Körpergefühl. Also wenn ich selber dauernd denke, boah, ich bin zu dick, zu was auch immer, und das muss ich noch nicht mal sagen. Das spüren, also wenn ich selber total unzufrieden bin oder vielleicht dann auch unzufrieden bin mit meinem, viele Kleinkinder sind pummelig.
Ja.
Einfach weil das so ist. Also das verwächst sich mit der Zeit. Aber wenn ich da schon anfange, so mit so einem leicht verächtlichen Blick oder mit einem beschämten Blick auf die Kinder zu gucken, dann wie soll da ein positives Körpergefühl entstehen? Also daraus entwickelt sich nicht automatisch eine Anorexie, aber ich will nur sagen, dass hilft auf jeden Fall, wenn ich meinen Kindern vermitteln kann, du bist genauso, wie du bist, genau richtig. Das ist aber manchmal gar nicht so leicht. Und das andere, wenn ich an Corona denke, da haben wir doch oft erlebt, dass in Schwellensituationen, also zum Beispiel, ich ziehe aus und gehe in eine andere Stadt und fange an zu studieren, das ist sowieso schon eine schwerwiegende Situation. Also Schwellensituationen, wenn ich sozusagen von einer Stufe von Erwachsenwerden in die nächste trete, wo es um Trennung geht oder so. Und wenn in dieser Situation ich nicht aufgefangen werde, indem ich einen guten Freundeskreis kriege oder indem ich schöne Kontakte habe oder, dann brauche ich irgendwas anderes, womit ich mich beruhigen, kontrollieren, wie auch immer kann. Und ich erinnere mich an viele Geschichten, wo Leute wirklich dann zu Hause alleine saßen, noch niemand kannten, die sich dann hingelegt haben und einfach nicht mehr gegessen haben. Aus lauter, ich bin hier ganz allein, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll, und das ist das Letzte, was mir bleibt, wo ich ein bisschen Kontrolle habe. Also sowas zum Beispiel.
Ja, da ist wieder die Kontrolle im Spiel. Ich dachte jetzt aber auch spontan, also neben dem, was wir schon genannt haben, also das eben Eltern auch da oder Mitschüler oder durch Sport irgendwie Einfluss genommen werden kann oder Einfluss genommen wird vielleicht auch. Aber manche Patientinnen berichten auch zum Beispiel von ihrem ersten Liebeskummer als Auslöser einer Essstörung. Also, und das berührt einen Punkt, den wir noch gar nicht genannt haben, dass es vielleicht ein geringes Selbstwerterleben gibt, dass der Selbstwert vielleicht auch gerade unsicher ist in dieser Umbruchszeit oder die Patienten, Patientinnen noch gar nicht so an sich glauben und an den eigenen Wert, und dass dann so ein Liebeskummer sich auch so auswirken kann, dass dann heftige Zweifel an sich entstehen und dann eben dass an dem äußeren Erscheinungsbild festgemacht wird und dann darüber versucht wird, etwas zu verändern.
Und wenn du das sagst, fällt mir auch ein, dass es doch auch ab und zu nicht ganz selten erzählt wird, dass man sich nicht angenommen fühlt, nicht akzeptiert fühlt, auch in der Schule das Gefühl von Mobbing oder wie auch immer hat. Oder so ein Bodyshaming ist, bist du dick oder so. Und wenn dann jemand anfängt, seinen Körper zu verändern im Sinne von, jetzt mache ich mal eine Diät oder ich mache mehr Sport, und dann so viele positive Reaktionen plötzlich bekommt, das hören wir doch auch öfter, dass es anfängt mit, ich habe dann ganz doll abgenommen, dann habe ich gemerkt, kriegt plötzlich positive Reaktionen, war vorher immer die Ungeliebte, das Hässliche, zumindest erlebt in der Klasse. Und dann, dass sich dann tatsächlich verselbstständigt quasi. Aber es hängt dann auch doch oft an dem Selbstwert, den ich dann darüber stabilisiere.
Wir haben vorhin auch schon mal über die Rolle der sozialen Medien gesprochen, über Schönheitsideale, die in unserer westlichen Gesellschaft, sag ich jetzt mal, vorherrschen. Werden die Auswirkungen, die InfluencerInnen haben, das sind ganz wichtige Identifikationsfiguren, ja, oder soziale Netzwerke, eher überschätzt oder doch noch absolut unterschätzt? Ich meine, wir reden ja auch über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Das spielt da vielleicht mit rein. In Deutschland gibt es das noch nicht. Aber wie steht ihr dem gegenüber?
Also ich glaube, es hat einen sehr großen Einfluss. Und zwar, weil das entwicklungspsychologisch ist es total wichtig, dass ich in einem gewissen Alter meine Eltern sozusagen degradiere.
Ich glaube, das gehört dazu.
Das gehört dazu. Die muss ich irgendwann aussortieren und sagen, die sind nicht mehr so wichtig. Dann brauche ich aber andere Bezugspersonen. Mhm. Und die finde ich in der sogenannten Peer Group, also in dem Gleichaltrigen. Also ich muss mich mit was anderem, was Neuem identifizieren. Nicht mehr genau die gleiche Mama werden oder der gleiche Papa, sondern ich muss neue Vorbilder finden und suche dann meine Ideale in meiner Umgebung. Und wenn die mir natürlich in den Bildern, und Bilder sind sehr wirkmächtig, mir ständig vorgegaukelt werden, dass je mehr Knochen man sieht, desto besser. Und es ist ja auch wirklich erschreckend, wenn man sich diese TikTok-Videos mal anguckt, was da alles verbreitet wird, dann hat es ganz sicher einen Einfluss. Und es ist schwer, das merken wir ja auch selbst, wenn man sich eine Modezeitschrift durchgeblättert, davon zu distanzieren und zu sagen, ach, bei mir ist halt anders.
Ich meine, gut, heute sind soziale Medien, früher waren es, auch in den 80er, 90er Jahren waren es ganz schlanke Models, also aus den Zeitschriften. Aber diese Gesellschaftsbilder, sagt ihr auch.
Ich glaube, das Komplizierte mit den sozialen Medien, also das, was ich auf dem Handy sozusagen, dieses Scrollen und dieses Durchblättern, dass wir da immer so einen starken Dopaminausschuss haben. Mhm. Und dass es so einen Suchtfaktor gibt. Und dass ich da nicht mehr aufhören kann, da zu gucken. Das ist der große Unterschied zu einer Zeitschrift.
Das stimmt.
Eine Zeitschrift, die lege ich dann halt mal weg und dann habe ich nicht so ein Gefühl von, mir fehlt was und ich fühle mich ganz leer. Hm. Wenn ich nach dem Scrollen aufhöre und es weglege, dann entsteht in mir so ein Entzugssymptom sozusagen.
Hm. Dann gibt es ja auch gerade einen großen Druck, der auf Jugendlichen generell herrscht, jetzt mal unabhängig von sozialen Medien. Wir leben in einer Zeit, die schon ganz schön krisengeschüttelt ist. Es begann mit Corona, das war ein Einschnitt, dann ging es weiter mit dem Krieg in der Ukraine und seitdem hat man irgendwie das Gefühl, wir kommen gar nicht mehr raus aus den schlechten Nachrichten. An anderen Stellen hier im Podcaststudio haben wir auch schon darüber gesprochen, auch was Angstzustände angeht, was Depressionen angeht. Aber würdet ihr auch sagen, der Druck auf Jugendliche hat sich einfach extrem erhöht, auch was Leistung angeht, was Zugehörigkeit angeht?
Ich bin mir da nicht so sicher. Gefühlt ja, aber ehrlich gesagt denke ich manchmal, vielleicht ist es auch ein Bias, dem wir da unterliegen. Also es gibt ganz bestimmt einiges, was, also ich finde gerade auch die Klimaveränderung und so, das sind Dinge, die unsere Jugendlichen sehr beschäftigen, oder jungen Erwachsenen. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht jede Generation ihren eigenen Druck hat. Und interessanterweise die Störungsbilder wechseln. Also wie wenn auch jede Generation sich, was weiß ich, zu Freudzeiten gab es halt die Hysterie. Das war, also wie wenn wir uns gesellschaftlich unterschiedliche Krankheitsbilder sich verankern, um das auszudrücken, worunter wir jetzt gerade leiden. Aber es ist bestimmt so, dass ein großer Druck da ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht messen.
Na, ich würde schon denken, dass da wirklich tatsächlich die Medien und Social Media eine große Rolle spielt. Ja. Also da gibt es viele Faktoren, die könnten wir, worüber wir auch weiter sprechen könnten. Aber ich denke jetzt nochmal zum Thema Magersucht. Das ist ja keine neue Erkrankung. Also die gibt's ja auch in allen Kulturen und schon viele Jahrhunderte. Ich glaube, es gibt auch biblische Beispiele mit eben auch jungen Frauen mit Essstörungen. Also das ist schon immer. Es gibt es das Krankheitsbild, aber es ist natürlich, die Zahlen sind schon gestiegen.
Daran wollte ich nochmal fragen. Ja,
das auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Aber es ist auch, zumindest in meinem Erleben, ein Augenmerk darauf und wird vielleicht auch früher erkannt und gesehen. Es wird mehr darüber gesprochen, es findet mehr Aufklärung statt, wo früher vielleicht auch manches gar nicht gesehen wurde.
Mhm. Ja. Also vielleicht ein Satz noch zu der Belastung, die ist aber, glaube ich, gesamtgesellschaftlich. Vielleicht war es früher einfacher, sich einzunisten in einem Dorf und von dem Rest der Welt nichts zu wissen. Mhm. Jetzt habe ich natürlich immer die ganze globale Welt vor mir und weiß viel mehr als vielleicht früher und muss mich anders schützen. Also unter Umständen blenden wir auch mehr aus, weil es einfach gar nicht anders geht.
Mhm. Also ich verordne mir manchmal eine kleine Nachrichtensperre.
Mhm, genau.
Das ist mir einfach sonst zu viel. Magersucht gilt ja immer noch als typische Erkrankung von Mädchen oder jungen Frauen. Zum einen, stimmt dieses Bild überhaupt noch oder beobachtet ihr, dass die Zahl betroffener Jungen oder auch junger Männer zunimmt?
Wir kriegen auf jeden Fall mehr Anmeldungen von jungen Männern, die auch Hilfe suchen und die auch anorektisch sind. Mhm. Das hat sich tatsächlich bisschen gewandelt. Vor 10, 15 Jahren hätten wir noch gesagt, wenn ein junger Mann eine Anorexie bekommt, ist das Ausdruck einer schwerwiegenderen, also inneren Störung. Mhm. Und weil sonst würde er die gar nicht kriegen. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt auch da gibt es diese Muskelpakete und Proteinen. Pulververkäufer, die ein Körperbild vermitteln, was einfach gar nicht realistisch ist. Und
ja, ganze Läden, wo nur so eine Büchsen drin stehen mit Proteinpulver. Und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Zeigt sich eine Anorexie anders bei jungen Männern als bei Frauen?
Also im Durchschnitt könnte man vielleicht sagen, dass es denen mehr um dieses Muskelaufbau, körperlich fit sein geht.
So ganz definiert.
Ganz definiert. Mhm. Dann sind wir aber auch eher im Bereich der sogenannten Orthorexie.
Ach, das habe ich noch gar nicht
gehört. Also Orthorexie nennen wir Personen, die sehr mit dem Essen beschäftigt sind, die auch die ganze Zeit sich in ihren Gedanken ums Essen drehen, aber die ganze Zeit um gesundes Essen, um richtige Zusammenstellung, ganz genau definiert, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate, wie Fette und gesunde Fette. Also ihr merkt schon, meine Aufzählung ganz anstrengend. Und dann werde ich nicht untergewichtig, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit mit meinem Körper beschäftigt und mit meinem Körperbild und unzufrieden mit mir. Und dann ist es auch eine Form des Versuchs, mein Selbstwert zu stabilisieren, indem ich irgendwie versucht, möglichst richtig zu essen. Orthorexie, also Orthos ist richtig, recht. Und dann bin ich sozusagen die ganze Zeit damit beschäftigt, richtig zu essen.
Dann wäre das aber auch nicht mehr die Magersucht, die Anorexie, sondern Orthorexie.
Ja,
interessant. Ja. Das kannte ich noch gar nicht. Hm. Mhm.
Aber es gibt es auch in Kombination mit Untergewicht.
Genau, gibt es auch. Und es gibt auch Männer, die tatsächlich Essen verweigern.
Ja.
Und dann ist es ähnlich wie bei Frauen.
Ich erinnere mich mal an den Leistungssportler Sven Hannawald. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so im Kopf habt. Mhm. Also der dann erschreckend dünn war, wo man sich fragte, ist es eine andere Krankheit oder ist es eine Anorexie? Aber das ist mir noch im Kopf geblieben.
Ich glaube, er hat selber irgendwann mal darüber gesprochen, dass er eine Essstörung hatte. Und ich weiß, letztes Jahr im Radsport bei der Tour de France wurde auch darüber gesprochen, dass die in der Zwischenzeit im Sportlerteam dann auch wirklich Essberater haben und versuchen darauf zu achten, dass die nicht in die Anorexie rutschen.
Oder die Orthorexie.
Ja, das ist fast unvermeidlich, glaube ich, wenn man darüber nachdenken muss, wie viel Hühnchen ich jetzt noch essen muss, um genügend Protein zu mir zu nehmen.
Mal so zum Thema Erkennung der Essstörung. Mir sind so ein paar Beispiele eingefallen. Zum Beispiel eine Mutter merkt vielleicht, dass ihre Tochter immer weniger isst bei Tisch. Oder Eltern sehen, dass der Sohn immer mehr Sport treibt, immer dünner wird oder dass die Gedanken immer mehr um Essen kreisen. Was wären denn so Warnzeichen? Ab wann sollten denn nahestehende Personen dieses auffällige Essverhalten wirklich ernst nehmen und nicht mit einer Marotte abtun oder sagen, ja, das ist jetzt die Pubertät oder das ist jetzt eine Phase. Das ist ja auch ein beliebter Spruch von uns Eltern, es ist alles nur eine Phase. Aber ab wann sollte man da wirklich genauer hinschauen? Gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, oh, jetzt wird es aus medizinischer Sicht doch bedenklich?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt so einen Punkt gibt.
Oder so eine Tendenz vielleicht auch.
Genau, aber wenn es natürlich um einen auffälligen Gewichtsverlust geht, wäre es wichtig, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Oder wenn das ganze Sprechen und Denken soweit das eben möglich ist, da überhaupt Einblick zu haben, sich nur noch eben um Essen und Gewicht und Kontrolle und Sport und so weiter dreht, wäre es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Einerseits natürlich aufzuklären, aber überhaupt sich ein Bild davon zu machen. Mhm. Ja.
Das heißt dann aber, der Punkt ist dann schon erreicht, dass ich es auch körperlich, optisch sehe.
Im Grunde kann ich in dem Moment, wo ich mir Sorgen mache als Mutter, wäre es, glaube ich, gut, sich selber erstmal Hilfe zu holen, mit jemandem darüber zu sprechen. Weil das würde ich, da finde ich einen systemischen Blick gut. Was wir häufig tun, ist, dass wir in Familien diejenige, die sozusagen das Symptom hat, die ist dann der Symptomträger. Und dann wird daran rumgedoktert. Also das Kind muss mehr essen, das Kind muss zur Therapie, das Kind muss was auch immer. Also man macht alles, damit es dem Kind besser geht. Aber vielleicht ist das genau das, was so schädlich war, dass man sich viel zu viel darum, also viel zu viel bestimmt hat. Und dann würde ich viel lieber das System angucken und zu sagen, okay, ich merke, meinem Kind geht's nicht gut. Was ist denn eigentlich in unserem System Familie nicht in Ordnung, dass dieses Kind in unserer Familie nicht so gedeihen kann? Und dann wäre es viel besser im Grunde zu sagen, ich gehe jetzt mal zu einer, wegen mir, Familientherapeutin
oder und schau Beratung,
mal,
ne?
Oder Beratung und schau mal gemeinsam, hören Sie mal, können wir mal gemeinsam drüber nachdenken, was passiert denn eigentlich in unserer Familie, dass eines oder vielleicht auch mehrere, das kriegt man dann vielleicht dann auch raus, dass da offensichtlich das Gedeihen nicht so gut ist. Also da, das ist sowas, was mir wichtig ist, dass man nicht so sehr den einen dann zum Fehler macht, du bist falsch, weil das unter Umständen genau das Problem ist, sondern dass wir als Familie kriegen hier was gerade nicht gut hin und dass jeder eine Verantwortung dafür übernimmt.
Ich würde trotzdem ergänzen, dass es gut ist, auch mit der betroffenen Person vielleicht ins Gespräch
zu
kommen.
Unbedingt. Ja.
Und das eben anzusprechen, dass man sich vielleicht Sorgen und Gedanken macht und ob es was gibt, ob was vorgefallen ist. Ob es können ja auch individuelle Dinge sein. Und also ich denke, der Blick sowohl eben auf das Systemische, auf das ist die gesamte Familie, aber dann schon auch auf die Person, die auffällig wird, auf jeden Fall sinnvoll zu richten.
Ja, es wäre natürlich fatal, wenn ich das vernachlässige. Ich glaube, mir ging es gerade darum, nicht so sehr hinzugehen und das Gefühl zu haben, ich muss jetzt dort, also ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meinte.
Ja, es können ja auch Sorgen in der Schule sein, Mobbing-Erfahrungen in der Schule, wo Eltern vielleicht erstmal gar keinen Einblick haben. Also wir haben ja auch darüber gesprochen und das weiß man ja auch, dass Kinder in der Pubertät sich auch erstmal abgrenzen müssen von ihren Eltern und nicht mehr alles erzählen. Ja. Ihr beide arbeitet in den Kliniken im TÜV. Birgit, du bist Chefärztin dort. Hanna, du bist Oberärztin, auch vor allen Dingen im Essstörungssetting. Und die Behandlung von Essstörungen ist im TÜV auch in der psychosomatischen Klinik angesiedelt. Warum in der Psychosomatik?
Essstörung ist ganz klassisch ein psychosomatisches Thema. Also tatsächlich, es ist... wenn es ganz junge Kinder sind, das wäre nochmal, also das passt jetzt hier nicht rein, aber da sind dann wirklich eher die psychiatrischen Erkrankungen, kinderpsychiatrischen, also da ist dann nochmal auf einer anderen Ebene ist. Aber das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, dieser typische Eintritt mit Pubertät, Erwachsenwerden, Sexualität und dergleichen, ist ein klassisches psychosomatisches Thema, ganz einfach, weil es wirklich den Körper mit betrifft, weil es somatische Auswirkungen hat, weil wir immer auch, also es ist manchmal zum Beispiel, gibt es auch Kliniken, die es kombiniert haben mit der Gastroenterologie, wenn so eine sehr starke Abnahme ist, dass man die auch eben über Sonnenernährung ernähren muss. Solche Dinge. Also es ist ein ganz klassisches psychosomatisches Thema, gerade Essstörungen.
Genau, und neben dem Begleiten des Somatischen und eben dann auch in der Klinik dann das gemeinsame Essen in Begleitung und vielen, vielen Punkten, die wir eben da auch versuchen, die Essstörungen in den Griff zu bekommen durch unterschiedliche Ansätze, ist es eben etwas, was der Psychotherapie zugänglich ist. Und ich glaube, wir haben im TWW, denke ich, besondere Stärke darin, das anzugehen und zu verstehen, gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen, was Hintergrund der Essstörung eben ist.
Mhm. Ja. womit wir auch gleich bei unserem Ansatz sind. Gell? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt verhaltenstherapeutische Kliniken. Es gibt, wir haben einen psychodynamischen Hintergrund, wo es weniger darum geht, was vorzuschreiben und zu sagen, so und so viel Kalorien musst du täglich essen, sondern mehr darum geht, zu verstehen, warum es nicht geht. Mhm. Also wir geben uns da dann auch eine Menge Zeit. Und es ist, Patienten reagieren auch unterschiedlich drauf. Einige sagen, sie sind so froh, dass sie das Gefühl haben, sie müssen hier jetzt erstmal nichts, sondern dürfen erstmal sich Zeit nehmen zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter. Irgendwann müssen sie dann schon, dann geht es über das Gewicht, also dass man pro Woche einen bestimmten Gewichts, also 500 Gramm zunehmen muss, aber eben nicht dieses gezwungene Essen. Und andere sagen, das ist gerade nicht gut für sie, sondern sie brauchen eigentlich jemanden, der es ihnen vorsetzt und sagt, das wird jetzt aufgegessen, Punkt.
Also es gibt verschiedene Behandlungsansätze.
Ja.
Und wie sieht die Behandlung von Essstörungen bei euch in der Psychosomatik konkret aus? Ihr habt schon Punkte angesprochen, aber wenn jetzt eine, bleiben wir doch mal bei dem Beispiel, eine junge Frau kommt zu euch in die Behandlung, wie lange dauert ungefähr so ein Aufenthalt und wie startet ihr oder startet ihr auch sehr individuell oder hat es schon auch eine, also gibt es schon auch einen,
so einen festen Rahmen?
Ja, so einen festen Rahmen, genau, danke.
Na, es ist eben beide Teile. Es gibt den psychotherapeutischen Teil, bestehend eben aus Einzeltherapien, Gruppentherapien. Eine besonders wichtige Rolle spielt auch immer die Körpertherapie, gerade
nach der Essstörung. Genau.
Genau, wo und wodurch viele Patienten und Patientinnen sich auch angesprochen fühlen, weil sich eben die Erkrankung eben so auf der Körperebene abspielt. Und es gibt aber auch den Teil, dass Patienten Essprotokolle führen müssen. Es gibt eben die Essbegleitung, also die Mahlzeiten werden in der gleichen Gruppe gemeinsam eingenommen und werden begleitet durch das Pflegepersonal bei uns im Haus. Mhm. Es gibt eine Ernährungsberatung, wo eben auch darüber gesprochen wird, was eben gegessen werden konnte oder nicht und warum und wie das vielleicht verändert werden könnte. Und natürlich gibt es auch körperliche Untersuchungen und eben Laborkontrollen und alles, was eben auch noch relevant ist.
Ja. Ihr habt ja auch eine Küche, also in der Station, ne? Also ihr kocht, also dann wird auch mit den Patientinnen gekocht.
Mhm. Es gibt zwei Phasen. Mhm. Also in der ersten Phase, das sind die ersten 3 Wochen, da gibt es eben noch nicht die Auflage, dass man pro Woche bestimmte Zeit, bestimmte Grammzahl zunehmen muss, sondern da geht es vor allem darum, das Konzept überhaupt fest kennenzulernen. Da gibt es die Salatgruppe, stimmt's? Also da macht man den Salat einmal die Woche. Und das ist dann wirklich aufregend. Das kann man sich auch nicht so genau vorstellen. Aber da kommt ja Öl rein und sowas. Also lauter solche Dinge. Und dann wird gemeinsam eingekauft und gemeinsam das gemacht. Und dann in Phase 2, das ist idealtypisch nach 3 bis 4 Wochen, muss man dann tatsächlich 500 Gramm in der Woche zunehmen. Es gibt ein Kartensystem, es fängt an mit einer gelben, dann eine orange, dann eine rote Karte. Und wenn man es tatsächlich 3 Wochen insgesamt nicht schafft, zuzunehmen, dann müssen wir einfach feststellen, dass das Konzept, was wir haben, offensichtlich gerade nicht gut hilft. Mhm. Und dass es dann besser ist zu sagen, Patientin hört dann auf, bevor sie noch weiter bei uns abnimmt, wenn es vielleicht zu auffüllend ist oder die Therapie an der Stelle so nicht greift. Und dann bieten wir immer an, dass man dann nach einer Weile eigentlich dann auch wiederkommen kann. Also in der Regel bieten wir das an, sei denn, spricht irgendwas wirklich dagegen. Und dass man dann nochmal so zurückgeht und dann nochmal neu kommen kann. Genau, und du wolltest aber eigentlich mit der Küche und das in der zweiten Phase, da ist man dann in der Kochgruppe einmal am der Woche am Freitag, wird auch gemeinsam eingekauft, wird diskutiert, wer sagt das Rezept, wer darf bestimmen, was es gibt und dann wird zusammen gekocht. Und einmal während des Aufenthalts geht man als Gruppe ins Restaurant. Mhm. Auch das ist eine große Herausforderung, vor anderen Essen.
Vor anderen Essen.
Mhm. Und dann auch noch in der Öffentlichkeit.
Okay, also ist Essen einfach auch nicht nur körperlich negativ konnotiert, sondern auch, also eigentlich so, Essen ist ja was Schönes, Gesellschaftliches, mit Freunden, Familie essen zu gehen, ist ja viel schöner als alleine essen, also für die meisten. Aber da würde man das auch heimlich machen, weil es eklig ist oder, also ich versuche es mir gerade vorzustellen, was so der Hintergrund ist, dann auch nicht mit anderen essen zu wollen, warum das die Herausforderung ist.
Für viele anorektische Patienten, Patientinnen ist es wirklich eine Qual, überhaupt Nahrung zu sich zu nehmen und eine Riesenherausforderung. Die kämpfen schon sehr mit sich und da gibt's immer wieder Anteile, die das überhaupt nicht wollen und gegen die ankämpfen müssen. Es gibt natürlich auch eine hohe Scham. Genau, und das stellt eben, viele sind es auch, also manche haben es auch gar nicht gelernt und kennen das gar nicht, gemeinsam zu essen. Mhm. Manche haben auch nicht gelernt zu kochen oder sich eine Nahrung zuzubereiten. Und deswegen sind das eben auch Teile der Behandlung, auch das zumindest in Teilen auch zu üben. Mhm. Ja, und eben auch das Essen in der Öffentlichkeit wird von vielen vermieden und es stellt auch für viele auch in sozialen Beziehungen außerhalb der Klinik große Hürde da. Also wenn sich Freunde treffen zum Essen verabreden, häufig nehmen die Patienten, Patientinnen sich dann raus. Mhm. Genau.
Vielleicht kann ich nochmal versuchen zu erklären, wie das kommt.
Ja, gerne.
Also es gibt ja so ein inneres Gedankenmodell. Ich verbiete mir das Essen. Mhm. Und ich möchte, also ich habe mir selber auferlegt, ich esse nicht. Also stellen wir das immer so vor, wie wenn das so ein innerer Antreiber ist, so ein innerer Richter, also so eine Figur, die mir das total verbietet. Interessanterweise stelle ich mir dann aber auch vor, dass alle anderen mir zugucken, wie ich was esse. Und das ist ganz interessant, wenn man Patientinnen zuhört, wie sie sich das vorstellen, wenn sie in der Öffentlichkeit essen. Die Vorstellung ist, die anderen sehen ganz genau und gucken genau zu, wie viel ich esse und beurteilen das und bewerten das. Und da ich mir selber ja auferlegt habe, nicht zu essen, sehe ich quasi die anderen wie Vollstrecker meiner eigenen inneren Stränge. Mhm. Und dann beurteilen die mein Essverhalten und dann mache ich sowieso falsch. Mhm. Das wäre so ein Blick. Also ich schäme mich dafür, dass ich überhaupt esse und jemand anders guckt mir auch noch dabei zu. Ein anderer Blick ist manchmal auch das, was dann in familiären Dynamiken entsteht. Du musst aber essen und dass da auch man guckt mir zu beim Essen und es soll aufgegessen werden, dass das versucht wird zu vermeiden und dass da dann Erinnerungen auch auftauchen. Aber im Grunde ist es ganz häufig dieses, der andere sieht, wie viel ich esse und ich habe mir doch verboten zu essen und da muss ich mich schämen.
Nochmal kurz zur Behandlung. Wie lange im Schnitt sind die Patientinnen bei euch? So in der Regel?
9 bis 10 Wochen. Also 10 Wochen dauert das Programm.
Mhm. Okay, und es ist rein stationär.
Ja.
Ja. Du hast vorhin gesagt, wenn man nach 3 Wochen merkt, unser Ansatz passt gerade nicht, dann brauchen die Patientinnen etwas anderes, können aber auch wiederkommen zum Beispiel. Wo wären die denn in der Zwischenzeit? Was wäre dann denn der andere Ansatz, die andere Möglichkeit, sich auch noch der eigenen Magersucht zu stellen oder es behandeln zu lassen?
Das ist unterschiedlich. Also wir empfehlen unter Umständen eine verhaltenstherapeutische Klinik, wenn wir merken, das Konzept könnte vielleicht besser passen. Mhm. Aber es gibt in Berlin doch auch ein Netzwerk für Essstörungsproblematiken. Und wir versuchen dann schon zu besprechen, in welchen Behandlungssettings es dann vielleicht zwischendurch weitergeht. Sei es eine ambulante Therapie oder Selbsthilfegruppen oder vielleicht sogar eine therapeutische Wohngemeinschaft, je nachdem.
Okay.
Solche Dinge versuchen wir dann zu vermitteln. Nicht immer ist es möglich und nicht immer wollen es die Patienten auch.
Wir verlinken die Hilfsangebote in den Shownotes auch nochmal, das nochmal am Rande. Ja, weil du auch gerade sagst, die wollen das nicht. Also wir haben am Anfang über die Körperschemastörung gesprochen und jetzt stelle ich mir eine junge Person vor, einen jungen Menschen, der sagt, ich habe kein Problem. Also ich sehe normal aus, ich fühle mich eigentlich eher zu dick. Wie gelingt es denn trotzdem, Betroffene für eine Behandlung zu gewinnen? Also aus welchem Anlass kommen sie denn zu euch? Sind das dann doch oft die nahestehenden Personen, Angehörige oder die Erkrankten selbst?
Also ich würde da gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen, weil wir in der Psychosomatik generell und auch im Bezug auf die Essstörung gehen ja davon aus, dass das eine Symptombildung ist und dass das erstmal ein Lösungsversuch der Seele ist. Mhm. Und die Patientin, das ist der bestmögliche Weg, den die eben gewählt haben. Und natürlich stellt es dann für alle Patienten und Patientinnen, aber insbesondere bei der Magersucht eine Riesenherausforderung da, das geübte Verhalten, das ja einen in irgendeiner Weise stabilisiert hat, zu verlassen und zu verändern. Also und das ist für viele Patienten, Patientinnen ein Riesenkampf. Mhm. Und es geht dann darum, das gemeinsam mit dem Patienten immer wieder zu besprechen und zu verstehen und was es vielleicht auch für innere Stimmen gibt, die einen davon abhalten, Gewicht zuzunehmen, was es eben bedeutet und dann eben auch gemeinsam auszuhalten, was es heißt, sich vielleicht ganz den Körper ganz eklig zu erleben, ganz unangenehm zu erleben, sich überhaupt nicht mehr wohl zu fühlen. Und es geht darum, mit dem Patienten darüber zu sprechen und im besten Fall und das die Patienten zu begleiten und auf der einen Seite ein Verständnis natürlich zu bearbeiten, aber auf der anderen Seite das erstmal, wie wir ja immer sagen, zu containen und zu halten, was da eben an Gefühlen und Themen kommt. Mhm. Ja.
Naja, und gerade deshalb stelle ich es mir auch so schwer vor, den Schritt in die Klinik zu machen. Ja, wie kommen die zu euch? Also aus welchem Anlass?
Also ich glaube, dass es gut ist, sich vorzustellen, dass, also wir arbeiten oft mit inneren Anteilen so als Idee, ja. Weil es ist ganz spannend, dass häufig man zwei Wünsche gleichzeitig hat. Also man möchte seine Essstörung nicht aufgeben, aber man merkt, man schadet sich selber. Sie kommen zum Beispiel dann, wenn sie merken, ich kann nicht mehr also jemand studiert und merkt, er wird unkonzentriert und er ist nur noch mit dem Essen beschäftigt und kann die Leistung nicht mehr bringen, die er sonst immer gebracht hat. Dann kriegt sozusagen der Anteil in mir, der gerne erfolgreich ist und der gerne weiterkommt und der gerne Karriere machen möchte, vielleicht mit, und hoppla, diese Essstörung, die mich bisher stabilisiert hat, die fängt jetzt an, mir zu schaden, und dann gehen die innerlich ins Gespräch und dann überwiegt vielleicht mal der Anteil, der sagt, musst du jetzt Hilfe holen. Mhm. Also es gibt schon häufig welche, die aus eigener Initiative kommen, wo sozusagen beides da ist. Also wo man in Momenten, wo man nicht so stark darauf angewiesen ist, durchaus reflektieren kann, irgendwas stimmt hier nicht, ich mache hier was Komisches, ich brauche da Hilfe. Und wenn ich dann in Therapie bin, dann streiten die beiden Teile öfter mal so miteinander.
Genau, und typische Auslöser sind eben, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen, ich kann nicht mehr zur Schule gehen, ich kann mein Abitur nicht machen, ich kann nicht mehr studieren oder ich habe mich komplett zurückgezogen von allen meinen Freunden. Genau.
Ja. Oder ganz viele Leute machen sich Sorgen um mich, und wenn ich dann vielleicht eine gute Freundin habe, die mich erreicht, dann, oder die mir erzählt, ich habe da gute Erfahrungen gemacht, oder ich kenne jemanden, der hat dort gute Erfahrungen gemacht, dann also solche Dinge. Oder die Hausärztin schickt oder der Therapeut schickt, auch das.
Okay. Ja, aber es kann manchmal auch sein, dass Patientinnen dann eben sagen, ich war so körperlich geschwächt, dass ich es kaum noch geschafft habe, aufzustehen, um eben meinen Alltag zu bewältigen. Ja.
Ja. Welche Voraussetzungen verbessern denn die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung bei euch? Gibt es etwas, was erlebt ihr als die wichtigsten Schritte so auf dem Weg zur, ich sag jetzt mal, Genesung?
Also grundsätzlich kann man sagen, je kürzer es dauert, desto besser ist die Prognose. Mhm. Also wenn man sozusagen schnell reagiert, hoppla, ich habe eher offensichtlich, es gibt manchmal so Krisensituationen, aus denen heraus sowas entsteht. Und dann, wir haben auch Patientinnen, bei denen es erst ein halbes Jahr so ist. Die haben eigentlich die beste Prognose, weil die sich noch sehr gut daran erinnern, wie es anders sein könnte.
Also die schnell eigentlich zu euch kommen.
Ja, die wirklich schnell reagieren oder die selber schnell merken, dass sie kommen müssen. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, wenn jemand versteht, wozu er es eigentlich braucht. Und ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, den Sinn, den ich versuche, oder die Funktion, die Essstörung hat, wenn ich lerne, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel Grenzen zu setzen, dafür zu sorgen, dass jemand anders mir nicht zu nahe kommt.
Und vielleicht als Schritt davor überhaupt eine Behandlungsmotivation und eine Veränderungsmotivation. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie schwer Veränderung ist, aber trotzdem so generell eine Bereitschaft, an sich arbeiten zu wollen und vielleicht daran was verändern zu wollen, ja, an dem Verhalten.
Und diese Gewichtszunahme, das, weil du vorher von dem Schalter gesprochen hast im Gehirn, in dem Moment, wo ich mehr Gewicht habe und mein Gehirn besser versorgt ist, kann ich auch wieder besser denken. Und dann kann es tatsächlich dazu führen, dass ich plötzlich merke, ich habe doch eine total falsche Vorstellung von meinem Körper. Dass sozusagen das Denken in irgendeiner Form, dass sich da tatsächlich wieder etwas verbessert. Das Nachdenken über mich und auch das mich selber sehen, dass die Körperschemastörung sich verbessert. Dass ich einen realistischeren Blick auf mich selber bekomme.
Deswegen ist es ja so wichtig, die zweiseitige Behandlung zu haben. Auf der einen Seite eben die Arbeit an den Themen und auf der anderen Seite wirklich die konkrete Gewichtszunahme, weil sich dadurch eben auch konkretes Denken verändert und die Essstörung verändert und übrigens auch Laborparameter oder Auffälligkeiten eben oder auch viele Dinge sich wieder normalisieren können.
Ja, wir haben noch gar nicht über den extremen Nährstoffmangel gesprochen, was der auch für organschädigende Wirkung haben kann oder ich weiß nicht, Haarausfall vielleicht auch. Oder
schwerwiegend ist zum Beispiel die Herzproblematik, also dass man wirklich Perikarderguss kriegen kann, also eine, wie heißt denn das in normalen Deutsch?
Das wollte ich mich nämlich gerade fragen.
Herzbeutel-Erguss, also dass das Wasser sich ums Herz lagert und es wirklich das Herz schädigen kann. Das ist eine der schwerwiegendsten Folgen jetzt direkt auf die inneren Organe. Die Nieren können natürlich auch geschädigt werden.
Naja, und eben Blutbildstörungen. Also wir beobachten immer wieder dann eben auch so schwere Abnahme der weißen Blutkörperchen, also eine Leukozytopenie. Und auch das ist dann, kann eben
Infektanfälligkeit wird dadurch gefördert.
Ja, nicht nur die Infektanfälligkeit und vielleicht, um das nochmal zu sagen, eben auch die Mortalität dadurch steigt. Einfach weil die Infekt, also dass eben Patienten, Patientinnen eben eher daran auch versterben können, weil der Körper nicht mehr in der Lage ist, schwere Infekte abzuwehren.
Ja. Wenn ich mir jetzt um einen Menschen in meiner näheren Umgebung Sorgen mache, wie spreche ich es denn am besten an, ohne Druck auszuüben? Lassen wir mal, sagen wir mal, nicht meine Tochter, vielleicht aber eine Freundin.
Ich mache mir Sorgen um dich.
Also wir nennen das ja häufig die Ich-Botschaften, also von dem eigenen ausgehend, nicht zu sagen, du machst dies oder das, sondern eben das zu beschreiben, was in einem vorgeht, eben zu sagen, ich mache mir Sorgen, ich habe das und das beobachtet, genau, kann ich dir helfen, ich würde dir gerne helfen, ja.
Ganz wichtig, glaube ich, auch bei jeder Form von Erkrankungen, die ich beobachte. Und es klang jetzt schon an, aber was soll man unbedingt vermeiden?
Ach, das ist ja auch wieder so streng. Also natürlich ist es gut, wenn ich vermeide, Vorwürfe zu machen.
Ja.
Wie kannst du nur so blöd sein und so wenig essen? Sowas, also.
Ja, und viele Patientinnen berichten auch, dass solche eben körperbezogenen Kommentare, du hast ja jetzt viel zugenommen oder du hast ja abgenommen und so weiter, dass das als sehr, sehr belastend erlebt wird. Manche schaffen es dann mit der Familie oder Angehörigen oder Eltern oder so zu sprechen oder Partnern und zu sagen, bitte nicht. Aber das wird als sehr, sehr belastend erlebt, wenn das kommentiert wird. Egal, ob es jetzt eine Gewichtszunahme oder Abnahme ist. Aber das ist was, was wir häufig hören.
Ja, also gerade so diese Body-Shaming-Geschichte. Und aber auch das große, großartige Lob. Boah, du hast aber toll abgenommen.
Ja, ich muss gestehen, das rutscht mir schon, ist mir auch letztens bei einer Person rausgerutscht, die jetzt aber nicht anorektisch ist, aber die wirklich extrem abgenommen hat mit Disziplin und Sport. Und die hat sich dann auch sehr gefreut, wenn man es so sieht. Ja. Aber ihr sagt, nee, lass mal lieber.
Insbesondere bei diesen Patientenklientel. Ja. Jetzt eine Freundin, die vielleicht im guten Sinne was für ihre Gesundheit getan hat. Natürlich kann man das loben. So, aber jetzt insbesondere, wenn es um schwere Essstörungen geht, sind Kommentare, werden so beschreiben es häufig die Patientinnen als sehr, sehr belastend erlebt.
Ja. Also auf jeden Fall für einen sensiblen Umgang plädieren.
Ja, oder offen ins Gespräch zu gehen. Ne? Also wenn dann Patientinnen wieder nach Hause kommen, dass eben besprochen wird, wie soll das aussehen, die Mahlzeiten oder wo brauchen sie Unterstützung, wo nicht. Genau, dass das besprochen wird und eben nicht irgendwas vorgesetzt wird.
Wir haben jetzt schon über einige körperliche Schäden gesprochen, die eine Anorexie im Körper einer betroffenen Person anrichten kann. Wie dramatisch kann es denn werden? Wie hoch ist denn auch die Sterblichkeitsrate bei dieser Krankheit?
Die ist hoch. Also das ist das Tragische an der Geschichte, dass das tatsächlich eine der psychischen Erkrankungen ist, die die höchste Sterberate hat. Dadurch, dass der Körper eben auch so sehr betroffen sein kann. Vor allem, eben, was wir vorher schon erwähnt hatten, mit den Herzschädigungen. Und da sind dann vor allem die Herzrhythmusstörungen, die dann unter Umständen zum plötzlichen Tod führen könnten. Mhm. Aber es sind auch Schädigungen der Niere durch Elektrolytverschiebungen. Auch das Gehirn verändert sich. Also es gibt zum Beispiel, das ist zwar reversibel, wenn man wieder isst, dass das Gehirn kleiner wird.
Wenn man dann nicht isst.
Ja, und dann dadurch auch die Ventrikel größer werden, weil es dann halt mehr Flüssigkeit, mehr Raum gibt. Es gibt viele hormonelle Verschiebungen, die auch im Körper Veränderungen machen können, die man dann nicht mehr so im Griff kriegt. Und du hattest vorhin auch die Infektanfälligkeit, die Leukopenie genannt. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen.
Naja, das Blutbild kann insgesamt gestört sein. Also es kann auch eben zum Mangel an weißen Blutkörperchen, aber auch an roten Blutkörperchen kann entstehen. Genau.
Was dann eben mit solchen intensivmedizinischen Komplikationen führen kann, dass wenn ich dann sehr stark untergewichtig bin und in einen Infekt gerate, dann reden wir ja auch zum Beispiel von Sepsis, also eine Blutvergiftung, dass das dann nicht mehr in den Griff zu kriegen ist.
Hm. Naja, und dann haut ein Infekt natürlich ganz anders um, wenn mein Körper keine Kraft hat, sich dagegen zu wehren. Ne?
Ja, und eben die Infektabwehr eben so heruntergesetzt ist. Ich denke gerade aber auch noch an die Langzeitfolgen.
Ja.
Also es gibt ja auch chronifizierte anorektische Störungen. Also Patienten, Patientinnen, die eben über einen langen Zeitraum eben auch eine Essstörung haben, dass insbesondere neben den Organschädigungen und natürlich auch eine geringere Lebenserwartung bekannt. Mhm. Aber eben auch ein Teil ist eben auch die Osteoporose, die auch schon bei jungen Patientinnen eben einsetzen kann und eben dann zu einer erheblichen Frakturrate führen kann, also zu Wirbelkörperbrüchen und dann eben dadurch schwere Komplikationen entstehen können.
Und das Wichtige, was vielleicht auch zu wissen ist, ist, dass diese hormonellen Verschiebungen, die kann ich nicht einfach so behandeln, wie ich das bei jemand machen würde. Was weiß ich, ich habe zu wenig Schilddrüsenhormon. Dann würde ich bei jemand, der eine normale Schilddrüsenunterfunktion hat, würde ich das Schilddrüsenhormon ersetzen. Wenn ich das beim Anorektiker mache, ist es kontraindiziert. Mhm. Weil dadurch habe ich wieder mehr Gewichtsverlust. Oder die Osteoporose, da würde ich bei postmenopausaler, normaler in Anführungszeichen, Osteoporose, würde ich mich vielleicht entscheiden, Östrogene zu geben. Mhm. Das ist auch kontraindiziert, weil das ganz junge Patientinnen sind, die wo es eine ganz andere Ursache hat. Mhm. Das ist eben nicht der Östrogenmangel. Also das ist dann auch schwieriger zu behandeln und unser Körper steckt schon einiges weg, aber was, glaube ich, vielen anorektischen Patientinnen gar nicht so bewusst ist, wie gefährlich es eben auch werden kann, gerade bei so starkem Untergewicht. Und was mir an der Stelle vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, umgekehrt, wenn ich dann, gerade diejenigen, die länger an der Anorexie leiden, dann wird der Körper versuchen, sich darauf einzustellen, auf das, was jetzt halt die Gegebenheit ist. Und wenn ich dann anfange, wieder zu essen, dann kann das auch gefährlich sein. Weil der Wasserhaushalt dann so durcheinander kommt und die Elektrolyte so durcheinander kommen, wir sprechen dann von dem sogenannten Refeeding-Syndrom, sodass es da wichtig ist, auch kontrolliert zuzunehmen. Also, dass man das unter medizinischer Beobachtung macht und eben dann auch wiederum langsam, gerade bei denen, die schon länger an Anorexie leiden. Das ist bei kürzeren nicht so der Drama.
Und länger, kürzer, kannst du das mal so in Monaten oder Jahren ausdrücken?
Ach, wir reden da schon von Leuten, die so, ja, bestimmt unter einem schweren Gewichtsverlust leiden. Wobei jeder Körper auch anders ist. Grundsätzlich ist es immer gut, nicht von einem Tag auf den anderen 10 Kilo zuzunehmen.
Ja.
Aber also ich glaube, diejenigen, die es betrifft, die werden sich angesprochen fühlen. Mhm. Es geht wirklich um chronifizierte Verläufe, wo man dann tatsächlich vorsichtig sein muss beim Zunehmen.
Und in Bezug auf die Sterblichkeitsrate wollte ich auch nochmal nach Komorbiditäten fragen. Also mit Begleiterkrankungen, ist die Magersucht immer so die einzige Erkrankung oder geht sie dann auch vielleicht mit anderen psychischen Krankheiten noch einher? Hanna, du hattest auch mal im Vorgespräch erwähnt, dass es da, dass das oft, also dass die suizidale Rate auch gar nicht so gering ist, was dann wahrscheinlich wieder auf eine Depression hinweist. Ja,
es können letztlich, denke ich, alle psychischen Erkrankungen eben komorbid bestehen. Also vor allen Dingen depressive Erkrankungen, aber auch Zwangserkrankungen sind häufig. Spielt sich dann häufig auch auf der Essensebene ab, also dass zum Beispiel Mahlzeiten aufgeteilt werden in bestimmte Zahlenreihen oder. Genau, aber natürlich Trauma, Folgestörung, Persönlichkeitsstörung, aber natürlich auch aus dem psychotischen Formenkreis, Schizophrenien, natürlich kann das auch mit Essstörungen einhergehen. Ja, Suchterkrankungen, Alkohol, Drogen, Abusus.
Auch bei Essstörung, bei Magersucht?
Ja, also es gibt auch eine Komorbidität, auch bei Suchterkrankungen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz auch nochmal so für mich fragen, ist nur das Essen ein Problem oder das Trinken auch?
Dass die gar nicht mehr trinken? Also das ist interessant, die Frage. Ich glaube, die Essstörungspatientinnen, die sind eher diejenigen, die ganz viel trinken, um sozusagen das Hungergefühl wegzutrinken. Mhm. Wenn jemand auch nicht mehr trinkt, dann denke ich beispielsweise eher an eine Depression, weil dann ist es wie so ein sich selbst aufgeben und gar nicht mehr für sich sorgen können.
Das hat er
dann
gerade
bin ich sozusagen eher in einem depressiven Modus. Mhm. In der Regel essen die, trinken die zu viel. Und verdünnen so quasi das Blut.
Aber natürlich nichts Hochkalorisches.
Nein,
sondern
Wasser.
Wasser, ja.
Ja, Wasser.
Okay. Wir sind schon fast am Ende der Folge und wir haben jetzt viel über Belastungen gesprochen, Faktoren, die Magersucht oder Anorexie auslösen können oder ein wirklich jetzt krampfhaftes Körperbewusstsein. Gibt es dennoch etwas, das euch in eurer täglichen Arbeit Hoffnung macht? Also woran ich nämlich gerade so denke, ist auch dieses Body Positivity Thema, was natürlich eher abstrahlt auf etwas übergewichtige Menschen, dass man sagt, nein, man muss keinem Ideal mehr entsprechen, aber seht ihr das auch positiv? Ist es etwas generell, was sich in unserer Gesellschaft oder gerade bei jungen Menschen auch bewegt in eine andere Richtung? Also weg von diesen gesellschaftlichen Idealen?
Also zumindest ist es ja im Diskurs. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass gesellschaftlich an irgendeiner Stelle reflektiert wird, dieses super dünne Ideal, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dass es da zumindest eine Gegenbewegung gibt und dass man sich da auch drauf setzen kann, auf die Body Positivity Bewegung. Was mir eher Hoffnung gibt in der täglichen Arbeit ist, wenn ich merke, es geht gar nicht mehr ums Essen. Sondern wir sprechen jetzt über all die Dinge, die uns Menschen betreffen und wo wir Schwierigkeiten haben. Und das Essen wird gar nicht mehr so wichtig und das Verständnis ist viel wichtiger und das, was vielleicht die Botschaft war, können wir endlich in Worte fassen. Also wir haben ja auch so eine ganz Sprache, also am langen Arm verhungern lassen. Oder also wenn man so darauf achtet, wie in der Sprache auch Essen vorkommt, dann gibt es viele, viele symbolische Sprachformen, wo man merkt, ah, okay, da vermittelt sich vieles. Und wenn ich sozusagen nicht mehr real den anderen am langen Arm verhungern lassen muss, sondern ihm sagen kann, nee, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock, dir irgendwas zu erzählen, weil es dich überhaupt nichts angeht, dann muss ich vielleicht nicht mehr so über den Körper ausdrücken. Und das gibt mir dann immer Hoffnung, wenn ich merke, jetzt können wir über die Dinge sprechen, um die es eigentlich geht.
Mhm. Geht's dir auch so, Hanna, in der Behandlung mit den...
Also mir gibt Hoffnung, wenn die ja, auch anfangen zu sprechen, aber auch untereinander zu sprechen. Ja. Also wenn das gelingt in den Gruppentherapien oder wenn die sich auch sonst auf Stationen zusammensetzen, Freundschaften bilden, sich unterstützen oder merken, ich bin ja gar nicht allein mit meiner Erkrankung und sich verbinden. Manchmal entstehen da auch lebenslange Freundschaften und gegenseitige Unterstützung. Also das ist was, worüber ich mich immer sehr freue und was, finde ich, auch, also was mir auch Hoffnung macht.
Ja. Ja, sehr schön. Auch ein schönes Bild, was ich finde, auch nochmal den Klinikalltag, also die Chancen, die sich auch bei einem Klinikaufenthalt ergeben, nochmal sehr schön herausstellt. Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch und für diese Einblicke in die Magersucht. Und wir treffen uns noch zu einer zweiten Folge, in der wir dann nochmal über das Thema Bulimie sprechen. Aber für heute erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide.
Danke auch.
Vielen Dank.
Was mir aus dem eben geführten Gespräch besonders in Erinnerung bleibt, ist die Tatsache, Magersucht beginnt nicht beim Essen und sie endet auch nicht dort. Hinter der Erkrankung stehen oft Gefühle, Konflikte oder Erfahrungen, für die Betroffene sehr lange keine Worte finden. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft dieser Folge. Heilung beginnt dort, wo Menschen wieder anfangen können, über das zu sprechen, worum es eigentlich geht, und merken, dass sie damit nicht allein sind. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Hanna Göhler für ihre Offenheit und ihre Einblicke in die Arbeit in der psychosomatischen Klinik des TWW. Und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, folge uns gerne, damit du keine Episode verpasst. Und wenn du magst, lass uns auch gerne eine Bewertung da oder empfiehl den Podcast weiter. So hilfst du dabei, psychische Erkrankungen sichtbarer zu machen und Vorurteile abzubauen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.